Auch von mir ein herzliches Willkommen. Guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Heute Morgen mit vielen anderen Christinnen und Christen, Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt. Und es ist ein großes Vorrecht, wie wir heute schon gehört haben von Erika, dass wir dies frei tun können, dass wir gemeinsam feiern können hier, und das wollen wir auch tun. Wir freuen uns, dass Gottesdienst in ganz unterschiedlichen Formen und Traditionen gefeiert wird und dass wir hier im Christustreff eine von ganz vielen Formen und Traditionen dabei sind. Und das ist wirklich was ganz Schönes. Und es ist toll, dass wir hier in Marburg, ich meine, wir sind ja auch, also Marburg besonders fromm, ja, also wir sind da, muss man schon auch mal sagen, frommer als Kassel zum Beispiel. Wir haben allein 36 kirchliche Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen hier in Marburg. Das ist schon toll. Und ich habe mal so ein kleines Ranking gemacht, wer von den 36 den besten Gottesdienst hat. Und bevor ich auf die Kriterien dieses Rankings kurz eingehe, möchte ich schon mal sagen, der CT ist auf Nummer 1. Das sage ich in aller Demut und Bescheidenheit. Und wenn man das dann vergleicht mit manchen anderen Gottesdiensten hier in Marburg, boah, da bin ich ja schon sehr froh, dass ich hier sein kann. Also ich möchte jetzt nicht noch im Detail auf manche Kirchengottesdienste, die FEG oder die Baptisten eingehen, aber das ist schon ziemlich, naja, egal. Wir merken schon, wenn man das so hört, dann weiß man nicht, soll man jetzt stolz sein oder soll man peinlich berührt sein. Wir sind ja ganz schnell in diesem Vergleichen. Ja, und natürlich bei so geistlichen Dingen, da machen wir das auch. Aber vielleicht nicht so offiziell und nicht in der Predigt. Und trotzdem geht man ja vielleicht manchmal in den Gottesdienst und überlegt, warum gehe ich in den Gottesdienst? Und mit diesen Kriterien, natürlich gibt es dieses Ranking nicht, aber was ist eigentlich ein guter Gottesdienst? Was macht eigentlich einen geistlich guten Gottesdienst aus? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern eine echte Frage. Was denkt ihr denn? Was sind für euch Maßstäbe für einen guten Gottesdienst?
Gute Predigt.
Eine gute Predigt? Jawohl, ich mag das, mit ein bisschen Druck umzugehen. Ja, gute Predigt. Gott, Jesus im Mittelpunkt für jede Predigt und für jeden Gottesdienst. Jawohl, Jesus im Mittelpunkt. Wirken des Heiligen Geistes. Wenn der Gottesdienst, genau, wenn noch am Montagmorgen man noch irgendwas weiß davon. Berührung durch Jesus, ja. Ja, dieses, was ist authentisch, ja. Das ist das, was mit unserem Leben zu tun hat. Gemeinschaft mit anderen, jawohl, danke. Freundlichkeit und Barmherzigkeit, ja. Geistlicher Hunger, wollen die was? Erwarten wir was? Vielen Dank. Also da gibt's ganz vieles, und das ist ein bisschen auch das Thema heute. Was ist eigentlich ein guter Gottesdienst und wie gehen wir miteinander um? Was bedeutet es, dass verschiedene Gottesdienste vielleicht auch in einer Stadt da sind? Und diese Fragen, das sind nicht nur Fragen, die uns heute beschäftigt, sondern die waren auch schon vor 2700 Jahren aktuell. In der Zeit, wo der Prophet Amos gewirkt hat. Und letzte Woche hat Annette schon einiges dazu gesagt. Aber ich möchte uns noch mal so ein paar Informationen am Anfang geben für die Situation, damit wir dann den Text, um den es heute geht, und das Thema so richtig einordnen können. Die große Zeit von Israel war vorbei. Das Land hatte sich gespalten in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. und hat eine ganz schwere Zeit. Überhaupt, die ganze Region war eher eine Region der Unruhe. Viele Länder haben sich gespalten und es gab unglaublich viele Völker. Es gab so ein paar große Mächte, die das Weltgeschehen der damaligen Zeit beherrscht haben. Aber gerade unter dem König Jerobeam II. Gab es so eine Art Blütezeit wieder. Wirtschaftlich klug hat man die Handelsstraßen mit guten Zöllen versehen, damit die, wenn man ans Meer wollte und so weiter. Und sowohl Israel als auch Juda haben nochmal wie sowas wie einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Nach vielen schweren Jahren war das richtig toll. Und allen ging es richtig gut. Die Arbeitslosigkeit ist sozusagen gefallen, alle haben viel zu tun gehabt, viel Geld war im Umlauf, viel Handel war da. Ja, und die Gottesdienste wurden gefeiert und man war sehr dankbar. Aber wie das so ist, wenn so ein Aufschwung da ist, profitieren nicht immer alle davon. So würde man heute sagen, die Oberschicht ist immer reicher geworden. Auch in der Mittelschicht gab es Zuwachs und gab es Sicherheit, aber es gab auch Verlierer. Und es gab eine Unterschicht von Leuten, denen es immer schlechter ging. Aber nach außen war das eine gute Zeit, eine Zeit des Aufschwungs. Nur nicht alle haben davon profitiert. Und in dieser Zeit haben verschiedene Propheten gewirkt. Hosea, Micha, Jesaja und eben dieser Amos. Amos war eigentlich gar kein Prophet, war Maulbeerbaumzüchter und hat diesen Beruf nicht gelernt, sondern ist von Gott berufen worden da hinein. Und das war keine einfache Aufgabe. War keine einfache Aufgabe, weil es ein sehr schwieriges Amt war. In einer Zeit, in der es scheinbar allen so gut ging. Es war eine Zeit der Konkurrenz, auch der verschiedenen Völker, die sehr, sehr eng miteinander dort gelebt haben. Und zu allem Überfluss war Amos aus Juda und hat dann von Gott den Auftrag bekommen, Gericht zu verkündigen. Und er hat das getan und er hat die ganzen Leute zusammengerufen und es gab Gericht. Und wenn man dann die ersten Kapitel liest, Kapitel 1 vom Amos, Kapitel 2, Kapitel 3, dann ist das eine einzige Gerichtsorgie. Und man muss sich das vorstellen, die Leute waren da und Amos hat gesprochen und zuerst kam das Gericht über das Volk Aram. Tja, das sind auch wirklich schlechte Leute. Die stehen im Ranking doch wirklich ganz weit unten. Und es wurde aufgelistet, was sie alles falsch machen, wen die alles unterdrücken. Es gab eine Städteliste und dann das Gericht. Und das Volk Juda hat gejubelt. Dann die Philister. Wieder dasselbe. Wieder Gericht. Wieder detaillierte Aufzählung, wo überall betrogen und gelogen und unterdrückt wurde. Und Gott sagt, und das lässt er sich nicht gefallen. Und wieder Jubel. Und alle waren begeistert. Tja, die anderen sind doch so schlecht. Und dann Ammon. Und dann Moab. Und dann Tyros. Und dann Edom. Und dann, und das war besonders schön, Israel. Die verhassten Brüder aus dem Norden. Und auch da das Gericht Gottes. Und riesiger Jubel. Jawohl, und da soll Feuer kommen über die anderen. Und dann dachte man, das Ding wäre vorbei. Alle haben sich fertig gemacht. Wir gehen nach Hause. Alle außenrum haben ihr Fett wegbekommen. Gott ist so ein guter und gerechter Gott. Aber dann ging es weiter. Man denkt sich schon. Und dann Juda. Eine detaillierte Liste. Und dann zieht sich das nicht nur an dieser Liste durch das ganze Buch Amos, sondern dann wird das begründet, immer wieder. Warum Gott Gericht über Juda bringen möchte. Und es geht tatsächlich nicht nur um schlechte Taten, sondern Gott geht es um die ganze Haltung des Volkes. Mit welcher Haltung sie leben in ihrem Alltag und in ihren Gottesdiensten. Wie sie opfern, anbeten, wie sie feiern. Alles wird in Frage gestellt. Aber wie reagieren die Juden in der damaligen Zeit? Sie sagen, ach, so schlimm kann es doch nicht sein. Wir sind doch die Guten. Die anderen sind doch eigentlich schuld. Und dann kommt nochmal der Prophet und ich lese uns dann den Text aus Amos 5. Weh euch, die ihr den Tag herbeisehnt, an dem der Herr eingreift. Was erwartet ihr denn von diesem Tag? Finsternis wird er euch bringen, nicht Licht. Es wird euch ergehen wie dem Mann, der vor einem Löwen davonläuft und auf einen Bären trifft. Und wenn er glücklich dann doch noch das Haus erreicht und sich an die Wand lehnt, dann beißt ihn eine Schlange. Der Tag des Herrn bringt Finsternis und nicht Licht. Ein schwarzer Tag ist er und auch nicht ein Schimmer von Hoffnung lässt er euch. Und ich, der Herr, sage euch, ich hasse eure Feste und kann eure Gottesdienste nicht ausstehen. Eure Brandopfer, eure Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfer mal schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Eure Harfengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit soll das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. Habe ich von euch Israeliten während der 40 Wüstenjahre vielleicht Mahlopfer oder Speiseopfer verlangt? Habt ihr damals schon die Götzenbilder eures Himmels, Königs und eures Sternengottes mit euch herumgetragen, wie ihr es jetzt tut? Ihr könnt euch darauf verlassen. Ich werde euch in die Verbannung führen, noch über Damaskus hinaus. Das sagt der Herr, der Gott der ganzen Welt. Was ein Text. Habe ich mir nicht ausgesucht. Was muss das ein Schock gewesen sein für die Bewohnerinnen und Bewohner Judas, die sich so in Sicherheit gewegt haben, die die Schuld immer bei den anderen gesehen haben, die sehr, sehr gut analysieren könnten, warum alle Völker und besonders Israel keine guten Gottesdienste gefeiert haben. Aber sich selbst, das lief ja richtig gut. Man war selbst zufrieden. Und Gott sagt, nee, ihr entkommt mir nicht. Und dieses schöne Bild vom Löwen und Bären und von der Schlange soll nochmal ausdrücken, ich gehe euch nach. Ich gehe euch nach, ihr entkommt mir nicht. Mein Wort, mein Gerichtswort gilt euch. Und dann nützt nichts, wenn ihr sagt, aber wir haben doch den Tempel in Jerusalem. Wir sind doch die Guten, wir bringen doch die Opfer. Wir erfüllen das mosaische Gesetz. Und Gott geht ins Detail. Ich hasse eure Feste, eure Gottesdienste, eure Opfer. Man kann diesen Text in zwei wichtige Punkte einteilen. Nämlich das erste, tut Buße. Tut Buße für das, was ihr tut, mit der falschen Haltung, mit der falschen Priorität. Und das zweite, setzt euch ein für Gerechtigkeit. Setzt euch ein für Gerechtigkeit. Gottesdienst und Anbetung ersetzt nicht gerechtes Handeln, sondern beides gehört zusammen. Annette hat letzte Woche darüber schon geredet, dass Wort und Tat, Gottesdienst und Alltag, Engagement in der Gemeinde und gesellschaftlich zusammengehören, dass man das nicht trennen kann. Und genau darum geht's heute nochmal. Diese ganze Korruptheit des Systems, die soziale Ungerechtigkeit, all das, was damals in diesem Land vorkam, das war Gott zuwider. Das hat ihn beleidigt. Ihn hat das beleidigt, dass man nicht ordentlich miteinander umgegangen ist. Selbst Leute wurden versklavt, weil sie kein Geld mehr haben, zum Beispiel um Opferriten zu kaufen, um die Tiere zu kaufen. Und man hat seine Kinder versklavt dafür und Gott sagt, nein, ich möchte dieses Opfer nicht. Ich möchte, dass ihr anbetet, aber dass ihr auch gut miteinander umgeht, dass ihr aufeinander achtet. Und ich denke so, ja, da hat er recht, der Gott. Gut, dass er das nochmal sagt. Aber manchmal merke ich nicht, wie ich genau in dieselbe Falle tappe. Und mir ist das vor ein paar Wochen genau so gegangen, ein bisschen wie den Juden. Wolfgang Winkler hat gepredigt über Gerechtigkeit am 16. Oktober. Wolfgang, hi, herzliche Grüße. Tolle Predigt. Und es ging um Zachäus da. Und es ging darum, um Ungerechtigkeit, und es ging um die Reichen und die Schönen und die Banker und die, die zu viel Geld von den anderen nehmen, wie Zachäus. Und ich dachte so, richtig, preach it, brother. Ja? Was eine Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und genauso ist es bei uns auch. Die Reichen werden immer reicher und einer nimmt es dem anderen. Ja, wo müssen wir tun? Wo müssen wir gegen die Zachäusse dieser Welt mal aufstehen? Und ich kann mich da so richtig reinsteigern. Und dachte so, jawohl, und dann schlägt mein Herz. Und ich denke so, jawohl, wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Und 3 Tage später war ich auf einer internationalen Tagung. Und da hat eine Afrikanerin aus Kenia die Andacht gemacht am Anfang des Tages. Und sie hat auch über Zachäus gesprochen. Und ich dachte so, ah, super. Das dachte ich nur ganz, ganz kurz. Nämlich sie hat dann Zachäus angewendet aus globaler Perspektive, aus ihrer afrikanischen Perspektive. Und sie hat gepredigt und sie hat gesagt, die reichen Europäer, das ist Zachäus, die nehmen durch ihre internationalen Handelsabkommen uns Armen in Afrika seit vielen Jahrhunderten erst durch die Kolonialisierung, jetzt durch Verträge, das Geld weg. Und das Schlimmste ist, Jesus steht da und ruft sie. Aber die tun keine Buße. Die sitzen immer noch auf dem Baum. Und ich saß da und ich wusste gar nicht, wie mir wird, heiß und kalt. Und zwischen, was macht die mit diesem Text? Und ich muss doch jetzt mal theologisch ordentlich da rangehen und nochmal Exegese machen hier, ja. Bis zu dem, genau so ist es. Ist es nicht so? Ist es nicht so, Tobias Feix, du gehörst zu den Reichen? Ist es nicht so, dass wir hier in Marburg zu den Reichen gehören? Dass wir Europäer? Und dass es uns einfach überhaupt völlig egal ist, was mit den anderen Ländern passiert? Ah nee, jetzt nicht mehr. Seit einem Jahr haben wir ja die ganze Problematik der Geflüchteten. Und da denken wir schon ab und zu drüber nach. Aber dass die Fluchtursachen natürlich Gründe haben, die Jahrhunderte begründet sind. Und nicht nur alleine ist manches in Afrika nur unsere Schuld. Das wäre zu einseitig. Aber dass da natürlich Dinge sind, die eine Rolle spielen. Und dass es auch mit unserem Konsumverhalten zu tun hat. Das hat mich ganz schön getroffen. Nicht, dass ich mich damit noch nie beschäftigt hätte. Doch. Aber ich habe es noch nie so klar von einer Glaubensschwester gehört. Und als ich dann diesen Text aus Amos 5 gelesen habe, war das Erste, was mir eingefallen ist, ihre Andacht. Was ist, wenn dieser Text tatsächlich auch für uns gilt heute? Wenn der Herr sagt, ich hasse eure Gottesdienste und kann eure Gebete nicht ausstehen. Eure Hauskreise, Gesprächsgruppen, eure Predigten sind mir zuwider. Eure ganzen großen Events kann ich nicht mehr sehen. Ständig dreht sich alles um euer eigenes Seelenheil und Glücksgefühl. Hört auf mit dem Geplärr und euren Lobpreisliedern. Euer Gesang, Klavier, eure Bandmusik ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit soll euch bei euch einkehren, lokal und global. Es geht in Amos 5 tatsächlich um fromme Heuchelei, um Selbstbetrug, um frommen Selbstbetrug. Dass man immer für irgendwas noch eine Ausrede hat. Immer noch sagt, ja, es gibt ja noch Leute, da ist schlechter. Und was soll ich denn machen als Einzelner? Ich kann doch eh nichts tun. Aber es geht genau um diese Haltung. Es geht um die Herzenshaltung und was daraus entspringt. Tony Campolo, amerikanischer Soziologe, hat das mal sehr schön in einem Zitat auf den Punkt gebracht. Der hat mal gesagt in einer Predigt, drei Dinge möchte ich euch heute gerne sagen. Erstens, während sie heute Nacht geschlafen haben, sind 30.000 Kinder verhungert oder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Zweitens, die meisten von ihnen interessiert es einen Scheißdreck. Und das Schlimmste ist drittens, dass sie sich mehr daran stören, dass ich Scheißdreck gesagt habe, als daran, dass heute Nacht 30.000 Kinder gestorben sind. Ich glaube, es ist gut, dass Gott immer wieder Propheten schickt. Propheten schickt, die uns hinterfragen. Die fragen, wie sieht unsere Beziehungen aus, in denen wir leben? Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu mir selbst, zu meiner eigenen geistlichen Haltung und dann die Beziehung zu den Nächsten, mit denen ich lebe. Und in einer globalisierten Welt ist das mit den Nächsten tatsächlich auch ein Problem. Weil wir die natürlich, sind wir unsichtbar verbunden über unsere Kleidung und Nahrung mit so vielen. Und es ist dann schon auch fast ein bisschen zynisch, wenn wir für die verfolgten Christen beten, aber die vielleicht gerade irgendwelche Dinge in Gefangenenlagern für uns herstellen. Deshalb glaube ich, es ist gut, dass wir darüber nachdenken, was Amos für uns heißt. Was es heißt, Kritik auch an sozialen Umständen zu haben. Kritik an Verfolgung. Kritik auch eben an uns selbst. Dass wir immer wieder fragen, was bedeutet das? Was bedeutet das auch für uns als Gemeinde? Christustreff, was bedeutet es? Wohin geht unser Geld, unsere Kraft, unsere Anstrengung? Wie sieht das in den Gottesdiensten aus, in den Veranstaltungen? Wo geht es um uns und wo ist das gut und wo wollen wir uns treffen und Gott anbeten? Aber wo dreht sich vielleicht auch viel zu viel um uns? Und wir müssen Kraft und Geld auch dahin geben, wo Leute in Not sind. Anbetung Gottes kann man auf zweierlei machen, vielleicht sogar auf mehrere Weise, aber auf zweierlei in diesem Text. Einmal mit Musik und Gottesdienst und Predigt, aber genauso, wenn wir anderen dienen, wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und ich weiß, das ist ziemlich schwer. Und diese Woche habe ich mit meiner Frau über die Predigt gesprochen und ich habe gesagt, dass ich kämpfe mit diesem Text und habe so ein paar Sachen gesagt, die ich sagen möchte. Und da sagt sie, ja super, predigst den Leuten, aber predigst nicht dir selbst, oder? Also verheiratet sein ist ja auch manchmal herausfordernd. Vor allen Dingen, wenn die eigene Frau dann noch anfängt, prophetisch zu reden, dann ist es doppelt ärgerlich. Deshalb möchte ich nochmal ganz bewusst sagen, ja, das gilt mir. Das gilt mir heute Morgen und das gilt mir morgen früh, das gilt mir die ganze Woche. Wo stehe ich? Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Wo muss meine Haltung erneuert werden, mit der ich mein Christsein lebe? Und wo setze ich mich ein für die Menschen in meinem Umfeld? Und ich glaube, das ist wichtig. Wir haben heute die Möglichkeit, fairen Kaffee zu kaufen. Einmalig hier bei uns im Christustreff. Durch die Micha-Initiative. Ab nächste Woche gibt es dann wieder unfairen Kaffee. Vielleicht fängt es mit solchen Dingen an. Mir ist klar, wir leben in einer Zeit, Jesus nennt das Reich Gottes. Da hat das Neue schon angefangen. Wir sind gerettet, der Geist Gottes wirkt unter uns. Es ist zu sehen, diese neuen Zeichen des Reiches Gottes unter uns. Menschen kommen zum Glauben. Gottesdienste, da wirkt der Geist, aber es ist nicht alles gut. Es ist nicht alles gut in dieser Welt. Es ist nicht alles gut in unserem Leben. Es ist nicht alles gut in unserer Gemeinde. Und es geht nicht darum, dass es jetzt perfekt wird. Das ist die Aufgabe, wenn Jesus am Ende wiederkommt, dann wird es perfekt. Sondern unsere Aufgabe ist, in dieser Spannung zu leben, in der wir sind. In dieser Spannung zu leben, und dazu brauchen wir uns. Das ist die ureigenste Aufgabe von Gemeinde. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, prophetisch hineinreden in unsere Gottesdienste, ja auch in unsere Beziehungen. Darüber reden, ja, wo stehen wir denn gerade? Gemeinsam mit unseren Gottesdiensten. Wo stehen wir? Vielleicht in den Hauskreisen darüber diskutieren. Wo stehen wir denn persönlich? Was bedeutet das denn? Und diese Sache mit dem fairen Handel ist für mich tatsächlich so etwas, was so zwischendrin ist. Fairer Handel ist eigentlich nicht gerecht. Gerecht wäre es, wenn wir beim Kaffee bleiben, dass der in Äthiopien zum Beispiel geröstet wird, gemahlen, fertig, abgepackt und dann teuer an uns verkauft. Das wäre gerecht für die Leute in Äthiopien. Fairer Handel bedeutet nur, dass ein paar Cent an die Erzeuger dort, an die Kaffeebauern und so weiter geht. Und für uns ist das super billig. Aber selbst das ist uns ja schon zu viel. Selbst das sagen wir, ah nee, das geht nicht mit unserer Kaffeemaschine, dann bräuchte man vielleicht eine neue und zu Hause und überhaupt, bringt das was? Nein, es ist genauso brüchig wie alles andere in dieser Zwischenzeit. Aber ich glaube, es ist zumindest mal ein Zeichen der Haltung. Wie kaufe ich überhaupt ein? Was bedeutet das? Ich glaube, fairer Handel ist in erster Linie eine Ermahnung auch an mich. Was bedeutet das in meinem Lebensstil? Da geht es nicht in erster Linie nur um Geld, sondern das ist erst das Zweite, sondern es ist eine Frage meiner Haltung. Und da merke ich in meinem Alltag, ja, und das war dann auch Gespräch mit meiner Frau, wie schnell diese Haltung verloren geht. Und ich, Tobias Feigs, habe mindestens 17 Ausreden immer. Und an zweiter Stelle ist dann tatsächlich so, dass über zum Beispiel fairen Handel tatsächlich die Erzeuger nicht nur den Weltmarktpreis bekommen, sondern ein bisschen mehr. Dass Genossenschaften gegründet werden und über diese Genossenschaften dann tatsächlich Krankenhäuser und Schulen und so weiter gebaut werden. Und dass ein gesellschaftliches Engagement dort und eine gesellschaftliche Veränderung in den Ländern selbst möglich ist. Und das finde ich gut. Wie gesagt, es ist für mich so ein Zeichen dieser Zwischenzeit. Es ist noch nicht gerecht, aber es ist ein Schritt dahin. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die in diesem Text auf uns zukommt, dass wir uns selbst hinterfragen. Sind wir so fromm, wie wir glauben? Wo sind da die Grenzen? Wo brauchen wir Ermahnung? Was bedeutet das für uns? Wo müssen wir umkehren? Und wo müssen wir unser Handeln neu überdenken? Und das gilt für uns als Gemeinde, hier in Marburg, im Christustreff. Aber das gilt auch für die globale Gemeinde. Und ich glaube, gerade unsere verfolgten Geschwister sind uns da ein Mahnmal. Nicht nur, dass wir für sie beten, sondern dass wir von ihnen lernen. Da, wo wir satt geworden sind, wo wir selbstzufrieden geworden sind, da, wo wir nur noch uns selbst sehen, da ist es gut, dass wir korrigiert werden. Da ist es gut, dass wir die Stimme hören derer, die vielleicht gerade in ganz schwierigen Zeiten sind, aber ihre Gottesdienste ein Lob sind. Ein Lob Gottes. Und das ist das, was ich mir wünsche, genauso für uns, dass dieser Gottesdienst Lob und Anbetung ist. Und da darf ich bei mir anfangen, meine Haltung zu überprüfen. Da dürft ihr bei euch anfangen. Und das wollen wir als Gemeinde tun. Wir wollen in die Anbetung gehen jetzt, auch bewusst mit dieser Haltung, es soll dich ehren, Gott. Es soll nicht mir was bringen. Es soll dich ehren. Amen.